Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt.
Pfingsten, das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab und hat im Deutschen die Bedeutung 50. Tag. Der Pfingstsonntag ist also der 50. Tag der sogenannten Osterzeit, beginnend mit dem Ostersonntag. Pfingsten, unser christliches Erinnerungsfest an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Nachfolger von Jesus. Er hatte ihnen den nämlich ausdrücklich versprochen. Wie kam es dazu? Da gehen wir mal diese 50 Tage plus 3 Tage mehr in den grünen Donnerstagabend zurück. Jesus und seine 12 besten Freunde sind zu einem, aus der Sicht von Jesus, letzten Abendessen zusammen. Das ist das Seidermahl, dem Einstieg in die jüdischen Passafestlichkeiten. Das ist ein sehr bedeutsames Gedenkfest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, aus der schon so lange verhassten Sklaverei. Jesus weiß im Gegensatz zu seinen Nachfolgern ganz genau, dass recht bald seine Passion und sein Tod bevorstehen. Deshalb hat er ihnen noch so einiges zu sagen, seine sogenannten Abschiedsreden. Diese sind in dem Johannesevangelium in Kapiteln 13 bis 17 ausführlich bezeugt. Wir wollen in diesem Gottesdienst ein paar elementare Kernthemen aus diesen Abschiedsreden herausgreifen und sie uns noch mal so ein bisschen spotlightmäßig vor Augen und Ohren führen. Da ist dann zunächst das Abendmahl. Jesus nutzt 2 rituelle Aspekte, nämlich Brot und Wein, aus dem eben erwähnten Abendessen, diesem Seidermahl, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, und überträgt diese dann in eine symbolische Erinnerungshandlung zum Andenken an ihn, unser christliches Abendmahl. In den Abschiedsreden spricht Jesus 4-mal von ihm. Hier hat der Heilige Geist einen Schwerpunkt als Kraft Gottes, die in ihrem menschlichen Leben Auswirkungen zeigt. Etwas davon möchte ich etwas genauer, aber dennoch knapp gehalten, herausarbeiten. Die erste Erwähnung in den Abschiedsreden findet sich in Johannes 14, Vers 16 bis 18. Alle Bibelstellen werden wir nach der Basisbibel zitieren.
Und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch.
Der Heilige Geist wird in dieser Übersetzung als Beistand bezeichnet. In einem ursprünglichen Sinne eines Anwaltes oder Vertreters vor Gericht. Er bekommt hier eine Stellvertreterfunktion für Jesus bei seinen Nachfolgern, die er, Jesus, ja somit nicht allein in dieser Welt lassen will, da er diese Welt verlassen wird und muss. Man könnte den Heiligen Geist daher auch als eine Art Verbindungsglied zwischen Jesus und seinen Nachfolgern auffassen. Weiterhin wird er hier als Geist der Wahrheit betitelt. Wahrheit ist zunächst ganz einfach ausgedrückt das Übereinstimmen von Aussage und Tatsache. Oder wenn etwas hält, was es verspricht, dann ist es wahr. Im Neuen Testament wird der Wahrheitsbegriff eng mit der Person Jesu verbunden. Beispielsweise in der bekannten Bibelstelle aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In diesem Sinne ließe sich übertragen, was von Gott kommt, ist wahr. Jesus als Mensch ist Zeuge dafür. Jesus als Gottes Sohn ist selbst die Wahrheit. Darum ist es für die Welt, das heißt für Ungläubige, quasi unmöglich, diesen Geist der Wahrheit zu erkennen oder sogar zu erhalten. Ein zweites Mal spricht Jesus in Johannes 14, Vers 26 vom Heiligen Geist.
Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe.
Hier bekommt der Heilige Geist die Funktion eines guten Lehrers. Er wird die Jünger, alle Worte und die gesamte Lehre Jesu ins Gedächtnis rufen und sie verständlich und nachvollziehbar machen. Wie wir wissen, hatten die Jünger ja nicht immer so verstanden, was Jesus ihnen gesagt hatte. Das dritte Mal erwähnt Jesus den Heiligen Geist dann in Johannes 15, Vers 26.
Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater sende, wird er mein Zeuge sein. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt.
Als Geist der Wahrheit wird er die Funktion eines Zeugen ausüben. Er wird in den Jüngern nochmals das Wirken und insbesondere die Erlösungstat von Jesus bezeugen. Die vierte und letzte Erwähnung findet sich in Johannes 16, den Versen 7 und 8 sowie 13 und 14.
Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Wenn der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündet, empfängt er von mir.
Zunächst stellt Jesus klar, dass ohne seine Rückkehr zum Vater, seine Himmelfahrt, eine Gabe des Heiligen Geistes nicht möglich wäre. Würde Jesus körperlich bei seinen Nachfolgern bleiben, wäre seine Gegenwart doch eher auf physikalisch engere Grenzen beschränkt. Damit meine ich räumlich-örtlich sowie für die dort dann anwesenden Nachfolger. Damit könnte Jesus zum Beispiel sein Versprechen aus Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte, nicht einhalten. Insofern ist sein Fortgehen von entscheidender Bedeutung und wesentliche Bedingung für seine universelle geistliche Gegenwart. Nach dem Motto, wenn ich weg bin, bin ich da. Jesus benennt in dieser Bibelstelle aber einen neuen, anderen Aspekt des Heiligen Geistes. Dieser wirkt nicht nur in den Nachfolgern bzw. in den Gläubigen, sondern er kann, wenn eine gewisse Bereitschaft dazu da ist, an der Welt, also an den Ungläubigen wirken. Dies wäre dann eine Funktion als Augenöffner und Wegbereiter für eine Umkehr zu Gott, zu Jesus. Damit sind wir auch wieder beim Geist der Wahrheit, der helfen will, dieses vielleicht durchaus nicht ganz einfache Kernthema zu verstehen. Zusammenfassend beschreibt Jesus das Hauptziel des Heiligen Geistes, nämlich die Verkündigung und Sichtbarmachen seiner Herrlichkeit. Somit gelten diese Worte nicht nur seinen Jüngern, sondern ebenso uns. Es gäbe natürlich noch eine ganze Menge zu weiteren Auswirkungen, Aufgaben sowie Zeichen und Vorbedingungen zum Geistesempfang auszuführen. Dazu gibt es ja etliche Belegstellen im Neuen Testament sowie auch im Alten Testament.
Zwei Schritte durch die Abschiedsreden Jesu, die als besondere Vorbereitung der Jünger für ihren späteren Dienst und auch als Vorbereitung auf die Ausgießung des Heiligen Geistes zu verstehen sind, haben wir schon gemacht. Zum einen der neue Bund und damit verbunden die Einsetzung des Abendmahls und zum anderen einen kurzen Blick auf den Heiligen Geist, seine Aufgaben, sein Wirken, sein Ziel hier in dieser Welt. Nun wollen wir noch ein paar Schritte weitergehen. Wir machen uns klar, dass wir uns zeitlich jetzt kurz vor der Kreuzigung Jesu befinden. Während des Abendessens passiert da doch so einiges, was für die Jünger unerwartet war. Die Jünger werden überrascht. Überrascht von der Inkraftsetzung des neuen Bundes, verbunden mit dem Abendmahl. Das waren sie anders gewohnt bei den üblichen Feiern zu Beginn der Passafeste. Wir haben das Abendmahl gerade gefeiert mit den Einsetzungsworten Jesu, wie sie uns im Markus-Evangelium überliefert sind. Aber Es gibt noch mehr Überraschungen. Ich lese Johannes Kapitel 13, die Verse 4 bis 15 und dann noch die Verse 34 und 35, die eigentlich zwei unterschiedliche Themen, so wie sie am Anfang stand, behandeln, die, wie ich finde, aber zusammengehören. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte der ab und sagte: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete: Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hatte er gesagt: Nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Und die Verse 34 und 35: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Als Jesus plötzlich aufsteht, um ihnen die Füße zu waschen, sind die meisten Jünger so überrascht, dass sie das alles schweigend hinnehmen. Nicht so Petrus. Er ist, wie er halt immer ist, aufbrausend und unbeherrscht und will Jesus daran hindern, ihm einen solchen Sklavendienst zu tun. Immerhin war das die Tätigkeit der untersten Sklaven in einem Haus, den Gästen die Füße zu waschen, wenn sie zum Essen hereinkamen. Was für Gedanken habt ihr, wenn ihr das alles hört? Um was geht es hier eigentlich? War das jetzt wirklich nötig? Hätte das nicht auch jemand anderes machen können? Oder gut, dass wir heute keine Füße mehr waschen müssen? Oder geht es gar nicht um saubere Füße? Ich denke, wenn wir uns an den vorgelesenen Bibeltext erinnern und auch noch den Zusammenhang davor, wir haben das Abendmahl gefeiert, und auch das, was danach folgen wird, wir wissen ja, das ist quasi schon der Tag der Kreuzigung. Der fängt ja bei den Juden abends an. Da wird deutlich, dass es eigentlich nicht darum gehen kann, anderen im wörtlichen Sinn die Füße zu waschen. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist bei dem Bibeltext, war, dass es sich doch wohl um eine Haltung des Dienens, der Demut handelt. Wenn schon Jesus seinen Jüngern und uns in dieser Weise diente, dann doch noch viel mehr wir aneinander, oder? In Matthäus 11, Vers 29 steht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in Kolosser 3, Vers 12: So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Also doch, alles klar, es geht um Demut, um Dienen, nicht um Herrschen, nicht darum, über andere zu bestimmen. Ja, das stimmt schon auch, so ist es, und doch trifft es nicht ganz den Kern, um was es wirklich geht. Nicht das, um was Jesus da ganz besonders am Herzen liegt. Im Zusammenhang mit dem Opfertod Jesu, der ja unmittelbar bevorsteht, geht es ihm im Wesentlichen um sein eigenes Opfer, was es bewirkt. Es bewirkt die Vergebung unserer Schuld, die Reinigung von unserer Schuld. Diese Reinigung ist für uns unbedingt erforderlich. Ohne diese Reinigung kann es keine Gemeinschaft mit Gott geben. Wenn wir nicht zulassen, dass Jesus uns auf diese Weise dient, können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Er sagt das ganz klar zu Petrus. Das war irgendwie schon eine krasse Aussage. Wenn du dir nicht von mir die Füße waschen lässt, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das eine und sicher das Bedeutendste ist die grundsätzliche Reinigung unserer Schuld durch das Blut Jesu. Die ist einmalig und die kann in dieser Weise auch nur durch Jesus geschehen. Wer oder was könnte uns denn von unserer Schuld befreien? Ich habe da an ein Beispiel gedacht. Ihr seht es mir nach. Ich habe ja eine Vergangenheit in einer Bank, also in finanzieller Hinsicht, und habe ab und zu so Gespräche führen müssen. Ich bin froh, dass es nicht zu oft passiert ist, dass ein Kreditnehmer, ein Schuldner in Schwierigkeiten kam und ich mit ihm reden musste, wie es denn weitergeht. Diese Schwierigkeiten waren dann schon gravierend. Dann wurde überlegt, wer kann mir helfen? Und manche Namen wurden genannt, also sowas wie Bürgen, die dann dafür einstehen würden für die Schuld dessen, der das jetzt nicht bezahlen kann. Und dann stellte sich doch allzu oft raus, dass die, die vorgeschlagen wurden, selbst Schulden hatten und nicht genug Vermögen. Wenn jemand pleite ist, kann ihm nur der seine Schuld bezahlen, der genug Geld, genug Vermögen hat. Jemand, der pleite ist, kann das nie und nimmer. Konnte ich auch nicht akzeptieren, solche Vorschläge. Und macht euch klar, ihr und ich, wir alle, sind pleite vor Gott. Wir haben nichts, womit wir was bezahlen könnten, wieder gut machen. Also konnte nur Jesus unsere Schuld bezahlen. Der, der ohne Schuld war. Das ist die eine Seite. Die andere Bedeutung ist aber, dass wir alle, auch wenn wir die Vergebung unserer Schuld durch das Blut Jesu im Glauben angenommen haben und deshalb sozusagen gebadet, also rein sind, auf dem Weg, den wir gehen, immer wieder neu schuldig werden. Wir machen uns immer wieder die Füße dreckig sozusagen. Hier ist die Reinigung der Füße, die Vergebung der täglich neuen Schuld für uns ganz wichtig. Das bedeutet, du und ich, wir brauchen jeden Tag neu die Vergebung Jesu. Einmal grundsätzlich, natürlich, aber auch jeden Tag immer wieder neu. Wir leben von und aus der Vergebung, aber auch in der Vergebung. Hätte das Petrus nicht verstanden, er hat es dann verstanden. Hätte das Petrus nicht verstanden, er wäre für den Dienst als Apostel nicht geeignet gewesen. Verstehen wir das nicht? Sind wir nicht geeignet für den Dienst in der Nachfolge Jesu. Nun ist es aber so, dass wir uns ja gegenseitig die Füße waschen sollen. In Vers 14 steht, wenn auch ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Das heißt, wir sollen uns nicht davor verschließen, uns immer wieder gegenseitig zu vergeben. Erinnert euch an das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sollen, ja, wir müssen einander vergeben, uns gegenseitig helfen, stützen, tragen, auch ertragen. Wir haben ja nicht nur gute Seiten, ne? Das ist die Art des Dienstes, die uns Jesus aufgetragen hat. Wir sollen uns genauso verhalten, wie er sich verhalten hat. Ah, da kommt manchmal so ein Gedanke hoch, aber doch wohl nicht bei allen, oder? Doch wohl nicht bei denen, die ich eigentlich nicht besonders mag, die ich eher unsympathisch finde. Oder gar noch bei denen, die mich schon schlecht, ungerecht vielleicht behandelt haben, wo ich verletzt wurde, die mich vielleicht beleidigt haben. Doch wohl die nicht, oder? Doch, auch bei denen, vielleicht sogar gerade bei denen. Was tust du schon Besonderes, wenn du nur die liebst, die dich auch lieben? Nach Lukas Kapitel 6, Vers 32. Ist etwa Jesus nur zu denen gekommen, die ihn liebten? Natürlich nicht. Wer hat ihn denn schon geliebt, als er sich entschloss, in diese Welt zu kommen, um uns zu retten? In Römer 5, Vers 8 steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie war es mit Petrus, der so großspurig er auch war, Jesus schon bald dreimal verleugnen würde? Und obwohl Jesus das alles schon im Voraus wusste, liebte er ihn. Er hat ihm vergeben und ihm wieder aufgeholfen. Und sind wir vielleicht anders oder besser als Petrus? Vergesst nicht, wir bedürfen immer wieder der Vergebung. Aber Jesus vergibt uns gern. Er hat seinen Jüngern damals die Füße gewaschen und er wäscht sie auch heute für uns. Und was er tut, sollen wir auch tun. Unsere Liebe soll davon gekennzeichnet sein, dass wir so miteinander umgehen. dass wir selbst in schwierigen Situationen, selbst wenn wir aneinander schuldig geworden sind, selbst wenn wir uns nicht unbedingt immer sympathisch finden, übrigens hat Liebe und Sympathie aus biblischer Sicht nicht viel miteinander zu tun, das verwechseln wir manchmal, dass wir dann trotzdem zusammenbleiben in einem herzlichen Miteinander, wo Schuld vergeben wird, wo man sich gegenseitig hilft und stützt, damit alle, die Gott uns anvertraut hat, ihr Ziel bei ihm erreichen. Und wenn diese Liebe, die Liebe Jesu in unserem Leben sichtbar wird, dann wird die Welt daran erkennen, das hat er gesagt, dass wir seine Jünger sind. Was wäre das für ein Zeugnis, was in die Welt hineinstrahlt, einer Welt, die sich insgeheim sehnt nach einer solchen Liebe und sie gar nicht kennt. Für diese Liebe brauchen wir unbedingt Gottes Geist in unserem Leben. Denn es ist eigentlich nicht unsere Liebe, sondern die Liebe Jesu, die dann sichtbar wird. Dank sei Gott, dass er uns seinen Geist tatsächlich gegeben hat, damit der uns zu solchen Zeugen macht. Amen.